herzlich willkommen zu Zeitflimmern, eurem Podcast zum Thema Zeitreisefilme. Heute haben wir keinen Zeitreisefilm hier und es ist auch Wolfgang nicht dabei. Wir haben aber dafür unsere erste Ausgabe von Zeitartefakte. Und in Zeitartefakte wird es in Zukunft darum gehen, andere Themen in der Popkultur zum Thema Zeitreisen zu behandeln. Sei es Serien, sei es Videospiele, sei es Bücher und heute zum Beispiel ein Brettspiel. Und dafür habe ich mir auch Hilfe geholt, und zwar in Form von Sarah. Sarah ist meine Freundin und wir spielen sehr viele Brettspiele. Und ja, ich sage einfach mal willkommen, Sarah.
Ja, hallo. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich tierisch, dass wir über so ein cooles Spiel jetzt gleich reden können. Kurz zu mir. Genau, hast du ja schon gesagt. Wir wohnen ja auch hier zusammen. Ansonsten, ja, man kennt mich vielleicht von Twitch mal. Da streame ich öfters Randomizer, Pokémon sehr viel. Ansonsten zu mir. Ich cosplay gerne, spiele gerne Videospiele, Brettspiele. Ich glaube, das ist so meine Haupthobbys, würde ich sagen, mit denen ich mich so beschäftige. Ab und zu auch mal Filme, Serien gucken, aber nicht so viel wie ihr jetzt bei euch. Bei Zeitflimmern eigentlich. Ich glaube, da kann ich halt eine Hand abzählen, wenn ich dann geguckt habe.
Zu erwähnen ist natürlich, wenn ihr ihr auf Twitch folgen wollt, da streamt sie unter dem Namen Krawalltofu.
Genau.
Also wir sind heute zusammengekommen, um ein Brettspiel zu besprechen. Ich meine, im Titel ist natürlich schon bekannt, um welches es geht. Es geht um Time Stories. Und ja, Sarah, du hast ein paar Fakten zum Spiel zusammengetragen, ne?
Genau, also Time Stories, das ist 2015 rausgekommen und schon ein bisschen jetzt. Ja, wohl bei Brettspielen geht's ja, das ist noch nicht so schnell in die Jahre gekommen, wenn man sich so Klassiker wie Monopoly sehr anguckt. Der ist 2015 fast noch jung. Genau, es ist wird hier in Deutschland von Asmodee vertrieben. Kennt man eigentlich schon. Sehr gut, ist glaube ich mit der größte Spieleverlag hier neben Pegasus in Deutschland. Dann gibt es erstmal ein Grundspiel von Time Stories. Ist eine relativ große Box, diese typische Kartusche, die man kennt. Da drin ist ein Szenario. Und dann gab es insgesamt zu dem weißen Zyklus, der erste Zyklus ist acht Zusatzszenarien. Und später kam dann noch der blaue Zyklus heraus. Das hat so ein bisschen storyrelevante Sachen auch, auf die wir nachher dann, würde ich sagen, noch ein bisschen eingehen.
Genau. Man schlüpft da in Wörter der verschiedenen Zeitebenen, in die man springt, muss Kompromittierung der Zeitlinie quasi verhindern. Und ja, es ist ein bisschen mehr auf Rollenspiel ausgelegt, oder?
Ja, genau. Also ich habe so einen schönen Satz beim Recherchieren gefunden, dass halt ein Rollenspiel ist mit Brettspielregeln. Und ich glaube, das fasst es sehr gut zusammen, weil du hast ja schon gesagt, wir schlüpfen in verschiedene Werte. Das heißt, man hat auch gewisse Persona, die man dann verkörpert. Man ist nicht einfach nur ein Figürchen auf dem Feld, sondern wirklich auch dann eine Figur vor sich, die eine Hintergrundstory hat, einen Namen. Wir haben Fähigkeiten, wir haben vielleicht auch Beziehungen zu den Personen dann. Das heißt, da ist schon so ein Rollenspielcharakter mit bei. Ich finde so ein bisschen, die Szenarien sind so, ich würde so ein bisschen bei, wie die Struktur bei Dr. Who vergleichen. Du hast so dieses Monster oder Mysterium of the Week, was du sozusagen so ein bisschen, ja, erkundest, bekämpfst und drumherum ist halt eine große Story geflechtet.
Zu der Story kommen wir nachher noch, die so ein bisschen zusammengeflechtet ist. Da werden wir auch noch sagen vorher, dass es Spoiler geben wird. Aber das kommt noch. Bei uns ist Sarah auch immer diejenige, die die Regeln wunderbar erklärt. Und ich bin natürlich wunderbar immer derjenige, der dann sagt, hier, komm, wie ist denn das, wie ist denn das? Und presche schon vor, wenn sie gerade am Erklären ist. Diesmal aber nicht. Und ich würde sagen, Sarah, the stage is yours. Erklär uns mal die Regeln für Time Stories.
Das ist schön. Ich glaube, du kannst auch sagen, ich habe die Ehre, jedes Mal, wenn wir ein neues Spiel haben, mich erstmal 1 bis 2 Stunden hinzusetzen mit dem Regelbuch und denken so, aha, nee, und dann irgendwann macht das dann so Klick. Genau, also Time Story, ich will jetzt natürlich nicht komplett ausholen, aber so, dass man die Mechanik versteht. Also es ist auf 2 bis 4 Spiele ausgelegt. Man kann es theoretisch auch alleine spielen, nimmt natürlich diesen ganzen Rollenspiel-Aspekt einfach komplett weg. Deswegen 2 bis 4 Spieler. Wobei die Besonderheit ist, bei 2 Spielern spielen wir halt entweder 3 oder 4 Werte, wenn man einfach mehr Charaktere hat, die mehr Fähigkeiten haben. Und ganz wichtig ist immer, wenn wir vom Werte ab jetzt sprechen, das sind halt die Spieler, wie wir ja schon gesagt haben. Man schlüpft als Spieler in eine Rolle rein. Ganz wichtig ist bei dem Spiel auch einfach, dass Kommunikation ganz oben steht. Das heißt, die Spieler bekommen verschiedene Informationen und müssen die halt wirklich mit den anderen teilen. Das heißt nicht einfach nur, hier, guck mal, das ist meine Karte, sondern wirklich hier, ich habe das und das gesehen. Da geht es auch so ein bisschen drum, es einfach ein bisschen spielerisch zu erklären, nicht einfach nur vorlesen, sondern es gibt halt Räume, die man aufdeckt, da geht man rein, sagt, liest halt, was man gesehen hat und dann erzählt man es den anderen. So ein bisschen aus seiner eigenen Sicht. Genau, dann haben wir schon gesagt, es gibt Szenarien, da ist immer dann in jeder Box ein Deck, das ist dann ein Abenteuer. Das Deck besteht dann aus einer Missionsübersicht, wo erstmal grob erklärt wird, wo gehen wir hin. So ein bisschen Fluff, würde ich sagen, ist auch dabei. Gerade halt mit unserem Chef, der dabei ist, hat man immer so ein bisschen Ping-Pong-Spiel und her. Wir haben eine Besprechung in der Basis. Dann gibt es natürlich Missionen abgeschlossen, fehlgeschlagen. Sehr schön ist auch immer, es gibt einen Plan von der Welt, wo wir dann gerade sind, dass wir wissen, okay, man kann da und da hin. Und dann ist das Spiel eigentlich wichtig aufgebaut in Ortskarten, die man dann erkundet. Und natürlich hat jeder seine Wirtskarte, wo dann die ganzen Fähigkeiten draufstehen. Was auch von Szenario zu Szenario unterschiedlich ist. Dann ist ganz wichtig, es gibt immer für einen Ort ein Zeitkapitel, dass man so ein bisschen sagt, okay, wenn es Gleichstand gibt, dass dann doch der eine sagt, so machen wir das jetzt. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Spiel selber. An sich ist es relativ einfach. Jede Runde besteht aus zwei Phasen. Man legt einen Ort aus, betritt ihn, erkundet ihn. Wenn das Team sagt, okay, wir haben alles, der Kunde wechselt man den Ort. Je nachdem natürlich, wie weit man im Spiel ist, umso mehr Orte sind dann einfach frei erkundbar. Wichtig ist dabei aber auch, man geht immer als Team zu einem Ort und erkundet da zusammen. Man muss zwar dann nicht alle an einem Teil des Ortes sein, aber halt, dass man nicht sagt, okay, der eine geht jetzt irgendwie, wenn wir jetzt, wir haben unser erstes Szenario, das ist Asylum. Da haben wir irgendwie dann den Speisesaal, da ist einer, der andere ist dann irgendwie in den Schlafsaal, das geht dann natürlich nicht. Genau, natürlich kann man nicht einfach frei erkunden, sondern manche Karten haben Bedingungen, zum Beispiel muss man gewisse Statusplättchen finden, die irgendwas darstellen, einen Fortschritt in der Story. Es können manchmal nur bestimmte Wirte dahin, weil die sich zum Beispiel untereinander kennen oder irgendwie ein Hintergrundwissen haben. Genau, haben wir schon gesagt, nur Spieler auf dem gleichen Feld dürfen sich die Karte angucken, der andere wird das halt beschrieben. Und damit man natürlich nicht einfach ewig sich alles erkundet und findet, ist halt dieses ganz Wichtige dabei, es gibt Zeiteinheiten, die werden im Spiel mit ZE abgekürzt, dass sozusagen die Zeit einfach, wie lange so ein Durchlauf geht. Und es gibt ja verschiedene Sachen, zum Beispiel kostet eine Fähigkeit, eine Zeiteinheit, sich zu bewegen, kostet was. Oder auch wenn man sagt, man tut nichts, vergeht ja trotzdem Zeit. Genau, dann halt kommt so ein bisschen der Rollenspielaspekt dazu. Es gibt halt Proben. Wie wir gesagt haben, wir haben ja auf unseren Wirten Fähigkeiten. Ich glaube, meistens sind es 3 Stück. Zum Beispiel so wie Stärke, wie Schießen, wie Rennen. Oder auch Charisma ist dabei. Also alles, was man so ein bisschen von klassischen Pen und Paper kennt. Und die Proben werden dann immer durch verschiedene Schwierigkeitsgrade dargestellt. Die dann, finde ich, eigentlich selber ganz schön so mit Schilden dargestellt werden, auf denen auch verschiedene Symbole sind. Zum Beispiel gibt es dann Proben, wenn du die nicht schaffst, dann schaden sie dir. Es gibt Proben, die müssen dann zusammen erledigt werden. Und so weiter. Ist auch nach Szenario immer so ein bisschen abhängig. Dann ist natürlich ganz wichtig, ein Wirt kann sterben. Da kommen wir auch nachher noch zu den Szenarien, dass das, glaube ich, unabdingbar ist, dass man da sterben kann. Und das heißt, man setzt sozusagen 7 Runden aus, bevor man zurückkommt. Kann natürlich auch sein, dass wenn die Zeit nicht mehr reicht, bis man zurückkommt und alle Wirte tot sind, dann ist die Mission fehlgeschlagen. Ansonsten noch wichtig ist, man kann Objekte sammeln. Genau, dann ist auch wichtig, wenn der Durchlauf fehlgeschlagen ist, gibt es einmal Objekte, die kann man halt behalten, andere muss man wieder abgeben. Was so ein bisschen auch diese Mechanik dann durch diese viel mehrere Durchläufe interessant macht, weil man halt den ersten Durchlauf so ein bisschen beginnt mit, ja, wir erkunden erst, wenn Zeiten haben wir schon ein paar Sachen gefunden, die man behalten kann, kann er wieder andere Sachen besser machen und so geht's immer weiter. Und was schön ist, was gleich auch so ein typisches Asmodee-Ding ist, die Spielbox ist richtig gut gemacht. Die hat so gestaltet, dass man auch darin speichern kann. Das heißt, es gibt verschiedene Fächer, wo man die Sachen reinlegt und dementsprechend sagen kann, okay, wir legen jetzt alles rein. Wir wissen, an welchem Punkt wir gerade in der Story sind, weil ich weiß gar nicht, wie lange haben wir immer so gespielt? 1 Stunde so ein Durchlauf? Ungefähr.
Ja, ungefähr.
Deswegen. Das heißt, der Durchlauf heißt doch nicht die Mission beendet, sondern wirklich da einfach sagen, da ist jetzt gerade mal so ein kleiner Cut. Genau, das ist eigentlich so jetzt grob sogar noch zusammengefasst. Es hört sich, finde ich, erstmal viel an, die Regeln. Aber wenn man einmal drin ist, das Material sieht, wie alles aufgebaut ist, dann ergibt sich alles eigentlich relativ gut.
Das fand ich damals auch. Ich muss auch sagen, du hast halt auch diesen Flow dann irgendwann drinne und auch dieses wirklich, dass du Karten hast, du liest die und musst dann halt den Leuten das erklären, was du gefunden hast, weil die Leute sind ja auch untereinander, das ist die Zeitreiseoption da drinne auch mit, dass sie untereinander verbunden sind über Telepathie, sich dadurch verständigen.
Genau, das wird ja auch in den Regeln wirklich ganz klar gesagt. Hier, ihr seid zu jeder Zeit telepathisch miteinander verbunden, kommuniziert immer, dass das wirklich so mit ein großes Augenmerk einfach hat.
Und da man ja in verschiedene Wirtskörper springt, du hast ja schon angedeutet, da gibt's Leute, die nur mit dir reden, wenn du der und der Wirt bist, weil die halt diesen Wirt kennen. Ne? Und dadurch mit dem reden. Gerade in dieser Nervenheilanstalt, auf dem Basisspiel, hat man ja manchmal so ein paar Irre, die wirklich nur mit der und der Person reden wollen. Ne, und ich sag's wirklich irre, weil das Inhalt in einer Zeit, wie du das wirklich noch als irre dargestellt war und als irre behandelt wurde, das Thema.
Genau. Du hast ja gesagt, Nervenheilanstalt, die ist im Basisspiel drin. Fand ich schon mal ein sehr cooles Szenario, weil wir sind in Paris 1921. Das heißt, wie du gesagt hast, ne, die Irre werden wirklich einfach da so eingepfercht in ihre Nervenheilanstalt. Hauptsache erstmal weg von der Öffentlichkeit. Und ich fand, du hattest direkt ein unglaublich bedrückendes Erlebnis, weil alles so in diesem Grau-Grün gefasst war. Die Wirte, die du gespielt hast, waren auch, ich glaube, teilweise auch Insassen, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Ich glaube,
es waren nur Insassen, bin ich der Meinung.
Das war schon sehr cool.
Ich muss dazu sagen, es ist schon ein paar Jahre her, seitdem wir es gespielt haben. Ne? Also ein paar Sachen sind vielleicht aus der Erinnerung dann nicht ganz so einfach noch zusammenzukriegen. Klarer Story-Arc haben wir halt diesen großen Story-Arc drumherum beschrieben. Jetzt nicht die Stories von den einzelnen Szenarien, sondern diesen großen Story-Arc, der drumherum entsteht, quasi hinter all den Spielen. Genau. Weitere Szenarien gibt es ja noch. Das ist zum Beispiel der Marthe-Fall. Der spielt 1992 in einer amerikanischen Kleinstadt und da gibt es eine Zombie-Seuche und wir müssen Marcy retten.
Ja, ich glaube, also kann ich schon mal sagen, ich glaube, das war wirklich mein... Ja, doch, mit dem späteren noch mein Lieblingsfall. Okay, Zombie-Apokalypse ist halt immer ganz cool. Du hast dich so ein bisschen wie Dead Island, die Richtung, würde ich sagen. Hat sich so ein bisschen angefühlt. Walking Dead-mäßig.
Ja, genau, so eher so amerikanische Kleinstadt, da passiert eine Zombie-Seuche quasi. Ne? Ja, wie so in alten Romero-Filmen, würde ich eher schon sagen.
Auch sehr gut, ja. Ja, und danach kommt das nächste, die Drachenprophezeiung ist natürlich ein kompletter Turn. Da sind wir im Mittelalter-Fantasy. Fand ich, da musste ich, habe ich erst gedacht, hey, wieso steht da AZ drauf? Aber es ist für andere Zeit. Das heißt, wir sind in einer ganz anderen Zeitlinie. 7553, also komplett weg von unserer Zeitrechnung. Ja, es war eigentlich wirklich klassisches Fantasy-Mittelalter, ne? Wie man sich vorstellt. Wir hatten Drachen, wir hatten Ritter, Könige, ich glaube, Feen oder alles Mögliche. Also ist jetzt nicht so ganz meins. Aber an sich war es schon ganz cool.
Dann gab es noch Hinter der Maske. Das hat 1156 gespielt im alten Ägypten. Also altes Ägypten, ne? Und ja, es war halt ein Rätsel um Pharaos, ging es da. Ne? Wollte jetzt auch nicht so viel zu den Szenarien erzählen, weil vielleicht will die ja noch jemand spielen. Dazu sei noch gesagt, dass wir jetzt schon mal sagen können, das Spiel wird nicht mehr hergestellt. Also es ist schwer dran zu kommen. Es geht noch. Könnt ihr mal gucken, ob ihr es noch findet. Aber ja, ist halt schwer zu bekommen.
Ja, ich glaube gerade, also das Basisspiel wird, glaube ich, gehen. Ich glaube, je neuer die Szenarien sind, desto schwerer wurde es noch.
Mhm.
Genau, dann können wir kurz weiter. Die Endurance Expedition. Da war ein Forschungsschiff durch die Antarktis, was verschollen ist, 1914. Habe ich gar nicht mehr jetzt so Erinnerungen dran. Nee. Ich glaube, es war wirklich dieses typische, okay, du bist so ein Forschungstrupp, der das Schiff finden muss. Also ist mir leider wirklich nicht so im Gedächtnis geblieben.
Waren wir nicht sogar auf dem Forschungsschiff?
Das könnte gut sein.
Auf diesem Verschollenen, wir mussten ausfinden gleich, warum es verschollen ist. Die Hintergründe erfahren.
Ja, das ist natürlich so ein Ding, das bietet sich ja durch diese Zeitreise ein, dadurch, dass wir ja in die Wirte geschickt werden können, kann man ja sagen, okay, man schickt und sind Leute, die auf diesem Schiff waren, kannst du natürlich aus einer ganz anderen Richtung die Story auch erzählen.
Ist so. Na, dann gab es noch Lumen Fidei. Das war die Inquisition, Kreuzzüge 1419 im späten Mittelalter. Ja. Auch nicht so mein Favorite. Mittelalter ist so, ja, okay. Na.
Ja, okay, das war wieder ein bisschen mehr meins, weil dieses Fantasy halt weg war. Und so dieses, ja. Es hat dieses, oh, ich würde sagen, dieses dreckige Mittelalter einfach. Weißt du, was du so aus Kingdom Come Deliverance und so kennst? So ein bisschen.
Ja. Naja, verstehe. Ich hoffe, Katrin erschlägt mich nicht, wenn ich jetzt sage, Mittelalter. Katrin, hallo? Tut mir leid, aber es hat mir nicht so gefallen.
Dann kommen wir noch zu einem, das ist mein zweiter Favorit, Estrella Drive Hollywood. Mhm. Das ist, achso, nur Estrella Drive, stimmt, Hollywood, also da sind wir in Hollywood, wo es wirklich so ein bisschen mit dunklen Geheimnissen, so ein bisschen, ja, irgendwie der hat das gemacht und der hat vielleicht doch, der ist auch nicht so ganz sauber und so. Aber es ist auch, wenn ich mich nicht vertue, mit Marsifal, ich glaube, der hat sogar einen plus 18. Die anderen waren alle so ab 12 und die beiden haben wirklich, da stand ganz klar hier Gewalt und so. Also da, wenn man es mit Kindern spielen will, würde ich die beiden Fälle wirklich sagen, lieber nicht.
Ja. Es hat auch 1982 spielt der übrigens, der Fall. Ich fand den auch ganz cool. Was jetzt auch noch mir einfällt, war ja, dass auch jeder Fall oder jedes ein anderer Künstler designt hat, ne?
Genau, also gerade die Bilder waren also richtig, richtig cool gemacht. Und wie du sagst, dadurch, dass immer so ein bisschen anders aussah, hat man sich auch direkt in so eine andere Welt begeben einfach. Genau, stimmt, gerade der Marsifal, wo du sagst, der hat mich wirklich an diese Walking Dead Comics auch vom Stil her erinnert.
Ja, das war sehr comiclastig, das stimmt.
Deswegen, und die anderen dann vielleicht mal gar nicht, gerade so die Nerven einstellt, dieses dreckige Grün dann, alles.
Dann gab es noch einen weiteren Fall, der ging 1685, Bruderschaft der Küste mit Piraten in der Karibik. So ein bisschen Style Fluch der Karibik, würde ich sagen. Ohne jetzt buntote Skelette, aber so der Stil, würde ich, ne?
Ich würde sagen, das ist wirklich das, was du erwartest, wenn du das liest.
Ja.
Du hast auf dem Bild waren auch so Dolch und so, richtig typisch Piratending, Kompass mit drauf.
Das war ja so eine der kleinen Erweiterungen, ne? Die so ein bisschen kompakter waren.
Genau, dann hatten wir noch die letzte, war Madame. Und ich denke, also wenn man es so hört, dann so, okay, aber dann siehst du halt dieses Weinglas auf dem Cover. Und dann kommt so, ah, du bist in Frankreich, 17. Jahrhundert, Versailles, die Adligen, Ludwig der 14. Ich glaube, da kann man sich dann ganz gut vorstellen, was für eine Welt man sich da so ein bisschen begibt. Ich glaube, da war auch viel mehr dieses untereinander mit den Leuten reden. Also sehr kommunikativ. Ja, das war echt schon der Abschluss dann des weißen Zyklus.
Nachdem wir jetzt die Szenarien so ein bisschen angesprochen haben, habe ich ja schon gesagt, es gibt einen großen Story-Arc rund um das Spiel. Wir spoilern den jetzt. Also falls ihr das Spiel wirklich noch spielen wollt und davon nichts mitbekommen wollt, dann brecht ab, spielt das Spiel, hört dann weiter. Oder hört es an, spielt das Spiel danach, je nachdem, wie es für euch besser ist. Aber wir würden das jetzt mit Spoilern halt besprechen ein wenig. In den Shownotes gibt es nachher noch eine Verlinkung zu der offiziellen Story des Weißen Zyklus von den Space Cowboys. Denn die haben das Spiel entwickelt, aber es wurde unter Asmodee vertrieben. Und dann noch eine Fanzusammenfassung von den Themen auf Englisch von Board Game Geek. Da habe ich mich ein bisschen eingelesen und mal runtergebrochen, was so die groben Punkte sind in der Story.
Ja, was man vielleicht auch dazu sagen muss noch, dass diese Hintergrundstory eigentlich gar nicht im Spiel drin ist, sondern alles wirklich nur über die Website kommt. Weil ich an sich ganz cool finde, weil das halt ja, zu diesem ganzen Szenario mit dieser Agency passt. Ist auch sehr stimmungsvoll gemacht, die Website. Und man, wenn ich es richtig habe, ich glaube, die ersten, die konntest du diese Storys wirklich nur weitermachen, wenn du im Spiel, hast du am Ende des Spiels, wenn du es gelöst hast, einen Code bekommen, den du dann auf der Website eingegeben hast, passend zum Fall, um dann zu lesen, was passiert ist.
Und wir starten nochmal in die Vorgeschichte. Und zwar, die startet im 22. Jahrhundert ein gewisser Obi-Wan erfindet da das Zeitreisen. Und mit Unterstützung von mächtigen Organisationen wird dann die Time Agency gegründet. Der Auftrag der Agency ist der Schutz des primären Raubzeitkontinuums, und zwar vor Paradoxa, Zeitrissen, Anomalien. Die entwickeln auch eine mächtige KI, die beobachtet alle alternativen Realitäten, um zu gucken, wo müssen wir eingreifen, was müssen wir verhindern, damit vielleicht diese alternative Realität nicht entsteht. So ein bisschen könnt ihr euch das vorstellen, finde ich, oder musste ich dann denken, an Time Cop, wo die ja eine Warnung bekommen haben von dem System, das die Zeitlinie überwacht, und dann haben sie ja Jean-Claude Van Damme zurückgeschickt und er hat da eingegriffen. Ne? Auch wenn das immer so, ja gut, die Zeitlinie wird verändert, eigentlich müsste sich ja auf die Zukunft auswirken, aber da ist ja viel unserer ersten Folge über Time Cop, da könnt ihr viel drüber hören. Die Agency wird auch später dann noch verlegt, und zwar an den Rand der bekannten Galaxie. Dann gibt es auch Begegnungen mit außerirdischen Spezies und auch den zwei zentralen Gegenspielern, den Xians und den Eloys. Und ja, Eloy kennen wir, Time Machine, ne, die Zeitmaschine, das ist diese kleine, liebe Spezies, die eigentlich ja nicht viel macht. Könnt ihr unseren letzten Filmbesprechung ein bisschen was zu hören? Und ich denke mal, daran ist es auch angelegt, der Name. Die hießen zwar Eloy, die heißen jetzt Eloys, aber ich denke mal, es ist unverkennbar, dass da so ein kleines bisschen dieser Überbegriff ist, dass das zusammenpasst.
Genau, daraus merken wir auch schon, da wir die beiden zentralen Gegenspieler haben, haben wir halt einen gewissen Konflikt. Auch der sich dadurch ergibt, zum einen will halt die Agency erstmal die neutrale Zeit, sozusagen ihre Hauptzeitlinie bewahren. Die Xians und die Eloys greifen aber dann halt in Zeit und Realität ein. Dazu kommen dann noch interne Fraktionen, Politik und Bürokratie, schwächen die Agency zunehmend. Was er wichtig ist, einige Agenten erkennen das, dass die Zukunft der Agency akut bedroht ist und dadurch halt sich so die ganze Story durch die Szenarien aufbaut.
Und dann geht's auch direkt in diesen White Cycle rüber, also den weißen Zyklus. Und in die, der erste Punkt ist so diese frühe Phase, wo Asylum spielt. Und dann sind das so die frühen Fälle, dass die Agency noch als funktionierende Zeitbehörde funktioniert. Diese Grundlogik der Reihe besteht, es sind Einsätze in gestörte Zeiten, Realitäten, geregelte Durchläufe und Schutz der ganzen Hauptzeitlinie.
Genau, danach kommen wir zum Wendepunkt der ganzen Story, die sich im Marcy-Case widerspiegelt und da halt den großen Bruch gibt. Da haben wir nämlich Ron, Laura, Zarzowski und Bob, die heimlich ihren Plan B entwickeln. Dabei ist das Ziel, Marcy Culligan retten. Surprise, Marcy-Case. Dafür wird dann 1992 bewusst eine massive Realitätsverzerrung ausgelöst. Das heißt, der Zombie-Ausbruch war geplant wirklich. Was zur Folge hat, die Neutralzeit ist nicht mehr unantastbar. Und vor allem, was halt wirklich für Angie ganz wichtig ist, sie verrät dadurch ihr eigenes Grundprinzip. Was dabei dann später rauskommt, ist, dass Jans heimlich helfen bei der Rettung von Marcy. Und dadurch beginnt halt eine vorsichtige Annäherung zwischen der Agency und den Xians.
Dann gibt es diese spätere weiße Zyklusphase. Das sind diese übrigen weiße Zyklusspiele im Laufe der Agency. Die beginnt schon intern zu zerfallen. Die Politik blockiert das ganze Programm und sie werden von extern immer stärker bedroht. Dann sind die Einsätze nicht mehr nur so Einzelfälle, sondern eigentlich so ein Teil von einer größeren Krise.
Genau, dann als letztes kommen wir zu die Sicherheitswürfel. Ich kann mich vorweg erinnern, dass wir uns jedes Mal gefreut haben, wenn wir in der Story so einen Würfel bekommen haben.
Mhm.
Wir merken aber gleich, war vielleicht nicht so gut, denn jeder zeitliche Durchlauf hinterlässt so einen Würfel. Und die Würfel sind Rückstände der Zeitstörung. Und eigentlich sollte in der Realität verbleiben und da zerfallen. Aber wie man es kennt, ne, man sieht irgendwas Interessantes, nimmt es mit. Das heißt, manche Agenten haben sich diese als Souvenirs mitgenommen. Was zur Folge hat, dass die Eloys uns dadurch entdeckt haben. Weil durch genügend Würfel konnten sie den Standort der Agency triangulieren. Was natürlich, ich würde sagen, semi-optimal war.
Und dann geht's auch zum Zusammenbruch. Und das ist dann während Madame, das ist ja dieser letzte kleinere Fall, können die Eloys dann ihre zerstörerische Operation starten und die alte Time Agency fällt. Also sie wird tatsächlich zerstört. Tess und ihr Team retten in letzter Minute Teile der Agency. Die nutzen dafür die Energie dieser Würfel, dieser Zeitwürfel. Und die Überlebenden werden dann auf eine mysteriöse Insel auf der Erde transferiert, wo extratemporale Phänomene sind. Und die schützen diesen Ort so ein bisschen für den Eloys und vor der Entdeckung durch die Eloys. Ja, und dann
ist sozusagen jetzt der Schnitt. Und wir gehen in den blauen Zyklus über, wo vor allem eine Neuerung wurde, weil es kam die Experience-Box dazu. Welche gleich auch noch ein bisschen wichtig für die Vorlaufgeschichte ist, denn die alte Agency existiert ja in der Form nicht mehr. Das heißt, die Agenten, die es noch gibt, die müssen von vorne anfangen und haben halt ein paar Leitfragen, die sich sozusagen im blauen Zyklus erstrecken. A, kann man ein Bündnis mit den Sians schließen? Kann man Razowski finden? Kann man Oberon finden? Und natürlich ganz wichtig, wie kommt man den Eloys überhaupt? Und dadurch hat man sich überlegt, gibt es jetzt diese Experience-Box, wodurch sich sozusagen diese ganze Story, welche im weißen Zyklus noch über eine Website erzählt wurde, dann in der Spielbox wiederfindet. Das heißt, man hat ein Handbuch jetzt dazu, dann man hat Agents, die man entwickeln kann, was so ein bisschen diese neue Spielweise mitbringt. Wobei es auch zum blauen Zyklus, da gibt es momentan noch nicht so viel. Wir haben aktuell 4 Fälle, welche halt den Wiederaufbau der alten Agency darstellen sollen. Wobei man kann die Fälle an sich auch so für sich spielen. Das ist der Unterschied jetzt zum weißen Zyklus. Das heißt, man braucht nicht mehr diese Grundbox. Also die Experience-Box ist eigentlich on top, wenn man wirklich so ein übergreifendes Erlebnis haben will. Ansonsten hat man halt die Fälle so für sich.
Ja, aber da kam auch schon der 4. Teil, glaube ich, schon vor 2 Jahren, 3 Jahren raus. Schon ein bisschen länger, ja, ne?
Ja. Deswegen, also ich gehe davon aus, dass das jetzt auch, weiß ich nicht mehr, ob es da fortgesetzt wird, ist schwer. Also es kam ja relativ fix das Hadal-Projekt, was so unter Wasser spielt, so eine Unterwasserbasis. Da hatte man einen Sommernachtstraum, was ganz klar an Shakespeares Werk angelehnt ist, auch mit Fabelwesen alles. Ja, dann gibt es noch den Fall Damien, das ist so ein kleinerer Vorteaser, wo man 1958 in der Kleinstadt ist. Da so ein Mysterium verschwundene Jungen auflösen muss, was in Cavendish endet. Das ist jetzt der letzte Fall, der rausgekommen ist, wo man als Teenager, ich glaube, wir sind ein bisschen jünger, waren wir, ne? So 12, 13, also junge Teenager sind, die eine typische Horrorvilla erkunden müssen. Wobei gesagt ist, das ist das Einzige, was wir nicht gespielt haben. Aber selbst das ist jetzt schon unglaublich schwer zu bekommen.
Und deswegen, wir haben uns halt auch ein bisschen mehr darauf fokussiert, diesen weißen Zyklus ein bisschen anzusprechen und zu umrunden quasi, weil der blaue Zyklus uns nicht ganz so gefallen hat, aber da später noch ein bisschen mehr zu. Und genau, dann geht's dann halt weiter am Ende. Agency Aufstieg, Agency, man will sich selber retten. Durch Energiewürfel wird die Agency langsam aufgespielt von den Eloys, wird halt vernichtet und muss dann halt einen Neuanfang starten. Und der ist dann in dieser blauen Circle Revolution Box quasi, wird das dann erzählt. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zur Zeitreisemechanik, weil das ist ja in diesem Podcast, denke ich, auch sehr wichtig. Wenn es um Zeitreise geht, wollen wir ein bisschen die Zeitreisemechanik verstehen. Da habe ich ein bisschen recherchiert. Und zwar, ich habe da ein bisschen recherchiert, und zwar die Zeitreise basiert so ein bisschen auf tachyonischer Geistesprojektion. Und zwar werden die ja in den Körper transferiert. Die reisen dann nicht mit ihrem eigenen Körper, sondern mit dem Geist. Der wird in den passenden in die Zielzeit projiziert. Der Transfer wird dann von der Agency technisch über Kapseln aufrechterhalten. Aber die Zeit ist halt begrenzt stabil. Deswegen haben wir diese Time Units, diese Zeiteinheiten im Brettspiel. Im Spiel hat man halt diese Runs, die dann durch die Zeiteinheiten gesteuert werden. Man spielt es einmal durch, entdeckt Sachen, aber dann hat man die Zeit verbraucht, kehrt zurück, kann die Mission aber neu beginnen und nochmal komplett durchspielen. Man weiß ja dann, wo man hingehen muss. Und das ist halt so ein bisschen diese Zeitmechanik dahinter. Das mit dem in dem passenden Wirt, also dass nur der Geist übertragen wird, hat mich so ein bisschen an Zurück in die Vergangenheit tatsächlich erinnert. Mit Scott Bakula damals, wo ja Sam auch durch die Zeit gereist ist, indem er in andere Körper geschlüpft ist. Ich meine, da ist er immer wieder von Körper zu Körper gesprungen, weil es ja eine Fehlfunktion gab. Aber es ist halt so in der Art das Gleiche.
Das ist aber interessant, weißt du, weil ich habe ja sowas, dann ist ja ein bisschen nicht so meine Welt, so Film und Serien. Mich hat das so ein bisschen eher an Assassin's Creed erinnert, halt jetzt ohne die Runs, aber schon, dass du dann gezielt halt wirklich in der Zeit reingeschickt wirst, aber nicht als du selber, sondern wirklich in den Geist rein.
Ja, ist halt auch eine verwandte, ne, Wandeserie. Das sind so dieses gleiche Prinzip von der Serie Zurück in die Vergangenheit und Assassin's Creed. Klar. Bei Assassin's Creed hast du ja nicht dieses, du hast nur gewisse Zeit, um was zu lösen. Du bist ja immer da, oder?
Bin ja ein bisschen auch raus, aber an sich ja, hast du jetzt nicht, dass du irgendwie zeitlich begrenzt bist. Also du fliegst halt auch manchmal aus dem Körper raus. Aber so an sich finde ich das immer ganz spannend, wenn du nicht selber in die Zeit zurückgehst, sondern wirklich als jemand aus der Zeit, weil du das natürlich dann mit einem ganz anderen Blickwinkel siehst. Du hast natürlich ein bisschen anderes Wissen noch, du bringst dein Wissen mit, hast aber das Wissen und vor allem auch gerade jetzt, wo du bist, vielleicht auch den sozialen Stand der Person, die da ist, gerade ist.
Du musst ja auch überlegen, du hast ja dann einen ganz anderen Verstand eventuell als die Person, wenn zum Beispiel ins 17. Jahrhundert geht und du bist aus dem 21. oder 22. Jahrhundert oder du gehst in eine Figur oder in eine Person, die eigentlich geistig eingeschränkt ist und bist dann selber nicht geistig eingeschränkt, musst aber ja dich so verhalten, damit du nicht auffällst. Es ist schon krass gemacht. Ne? Wir hatten es schon erwähnt, die Agency geht dabei von so einer bevorzugten Hauptzeitlinie aus, dieser neutralen Zeit, wie sie es nennen. Aber es existieren gleichzeitig auch noch so alternative Realitäten und parallele Continua. Und dann zeigt ja auch der Fall Marcy, dass diese Eingriffe in die Vergangenheit nicht einfach nur überschreiben, sondern auch offenbar neue Raumzeit-Continua erzeugen können, wenn man da wirklich was ändert. Weil diese Marcy, in dem Marcy-Fall, sollte halt sterben. Also sie ist gestorben damals und die haben halt absichtlich es so gemacht, dass sie nicht stirbt, weil sie wohl für die Zukunft und für die Agency, zur Rettung der Agency, Spoiler hat ja dann nicht geklappt, haben wir ja vorhin schon besprochen, gerettet werden sollte. Es ist dann halt dieses System von verzweigten Multiversum mit einer bevorzugten Hauptlinie, quasi so ein bisschen wibbly-wobbly, alles ist in Bewegung, aber wir haben ein verzweigtes Multiversum, wo wir dann unsere Zeitlinie durchlenken. Der entscheidende Haken bei der Technik ist natürlich, dass diese materielle Spuren hinterlassen, diese Sicherheitswürfel, von denen wir schon gesprochen haben. Wenn sie da am Einsatzort bleiben, zerfallen sie und dann war es das auch. Aber da die ja auch mitgenommen werden können, man kann die halt finden in dem Fall, muss sie nicht finden. Ich glaube, wir haben gar nicht am Anfang jeden gefunden. Ich glaube, wir haben sogar in der Grundbox den ersten gar nicht gefunden und haben erst irgendwann später einen gefunden, haben dann die anderen nochmal gespielt, um die dann zu finden.
Das könnte gut passen, ja. Auf einmal war nämlich in irgendeinem späteren Raum so, hä, wie, da sind auf einmal Würfel. Und dann wolltest du halt auch wirklich rein und die nochmal finden. Was natürlich genau vom Wiederspielwerk ganz cool war, aber ja, das war so ein nices Tüpfelchen, vor allem, wenn du später erst merkst, was die überhaupt für eine Bedeutung haben.
Und wir haben halt dadurch auch gelernt, dass die Agency, also eigentlich durch die Rückstände ihrer eigenen Zeitreisetechnik, dann quasi verwundbar ist, indem sie diese Würfel mitnehmen und die Eloys dann den Standort der Agency halt triangulieren konnten und sie vernichten konnten. Die Grundidee ist dann halt geblieben, auch im blauen Zirkel. Der Geist wird zurückversetzt. Aber die Technik ist eine andere, weil wir haben nicht mehr die Technik der Agency, sondern haben quasi die Technik der Siana. Und das ist dieses Asrak, was die haben. Die haben ein Gestein, Zeitgestein oder sowas, und damit können sie durch die Zeit reisen. Deswegen haben wir auch keine Zeiteinheiten mehr, sondern diese Asrak-Link-Energie nennt sich das Ganze, wodurch immer Asrak-Energie verbraucht wird. Dadurch gibt es Updates und die stabilisieren halt auch diese Verbindungen. Genau. Also haben wir im weißen Zyklus diese tachyonische Geistprojektion mit diesem harten Zeitlimit und in Revolution und im blauen Zyklus dann diesen Hybrid aus einer Agency-Technik und dieser sianischen Astrak-Technologie. Willst du noch was zu diesen Regeln ein bisschen sagen?
Ja, ich glaube, das ist auch so eigentlich. Ja, mit die größte Regeländerung, die im blauen Zyklus kam und die uns, glaube ich, auch, würde ich sagen, nicht so gefallen hat, weil sich irgendwie nicht so dynamisch angefühlt hat, weil dadurch, man hat halt als Team, je nachdem wie viele Spieler man ist, eine gewisse Anzahl an Astraks. Es sind auch wirklich so kleine blaue Steine, die mit dabei sind. Und je nachdem, was man macht, sei es einen Ort betreten oder so, gehen halt welche weg. Manche sind halt dauerhaft weg, dadurch, dass man einen Ort betritt, da muss man einen hinlegen. Das heißt, dadurch geht halt auch nach und nach die Energie dann einfach weg, um in dem Wirten zu bleiben. Man kann aber durch, hast ja schon gesagt, durch Updates diese Energie wiederherstellen und dadurch halt sozusagen neue Runden gewinnen. Was aber auch nicht endlich ist, weil jedes Mal, wenn man halt ein Update macht, man einen Stein weglegen muss. Also ist, also vom Prinzip hast du ja trotzdem eigentlich genauso Zeit, aber irgendwie war das halt sehr schwer abschätzbar dadurch. Okay, wie lange haben wir jetzt Zeit, weil sich doch irgendwie sehr knapp immer angefühlt hat, alles zu machen. Mhm. Und gerade jetzt, wir haben jetzt vor kurzem den Fall Damien nochmal gespielt, wo das halt wirklich dann sehr knapp brechen war und wo es sich angefühlt hat, okay, wir müssen jetzt einfach so lange alles erforschen, bis wir genau wissen, wie der perfekte Durchlauf ist. Und was natürlich, wo wir, wenn wir gerade bei den Regeln zum blauen Zyklus sind, was natürlich noch eine Änderung ist, man hat nicht mehr diese klassischen Proben so mit Würfel, sondern es gibt so Zufallskarten, die man zieht, wo plus eins, minus eins und so ist, welche man auch relativ schlecht beeinflussen kann und gerade so Proben dann fand ich schon mehr glücksabhängig waren und dadurch halt schnell mal so einen Lauf zerstört haben.
Na, ich weiß noch, wie wir dann wirklich so, ich glaube, 3, 4 Runden oder 5 Runden gespielt, bis wir dann wirklich aufgeschrieben haben, wie ist der perfekte Weg? Wir gehen dahin, wir gehen dahin, wir gehen dahin, damit wir dann genau das Ergebnis haben und auch wirklich mit dem letzten Stein das Rätsel gelöst haben, beziehungsweise diesen Aufbau für das vierte Spiel erreicht haben.
Genau, für die Cavendish-Villa dann. An sich ja eine nette Idee, aber irgendwie, ich muss sagen, auch die Experience-Box, ja, müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber so an sich ist auf jeden Fall, spieltechnisch ändert sich es halt ein bisschen, aber vom Prinzip bleibt es ja eigentlich gleich mit dem Wirten, in die man reingeht.
Dann würde ich sagen, wir kommen jetzt auch zur Bewertung vom Spiel. Wir haben immer so eine kleine schöne Bewertung gehabt oder haben das nicht gehabt. Wir haben das ja immer noch bei unseren Filmbesprechungen. Und ich habe da auch mal ein bisschen, oder wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wir würden den ersten Punkt mal über Zeitepochen sprechen. Welche Zeitperioden werden im Spiel besucht und wie gut sind sie dargestellt? Willst du da Anfang machen? Soll ich den Anfang machen?
Ja, ich kann ruhig gern. Ich finde eigentlich an sich hast du eine schöne Bandbreite. Du hast ja wirklich altes Ägypten, dann gehst du ins Mittelalter, dann hast du jetzt im 20. Jahrhundert was. Finde ich eigentlich ganz cool, so von der Bandbreite, dass du alles hast, so ein bisschen, aber auch jetzt nichts, obwohl doch eigentlich so die Dunes-Expedition doch schon ein bisschen außergewöhnlich, aber trotzdem so Epochen, wo man sich schon, ja, was heißt heimisch fühlt, aber schon irgendwie gewisse, okay, kenne ich, habe ich schon mal gesehen. Was eigentlich ganz cool war, und dann hast du immer ein bisschen Ausreißer wie so dieses Fantasy oder dann jetzt auch im blauen Zyklus den Sommernachtstraum. Also ich an sich finde halt wirklich, dass die Zeitperioden doch schon gut abgebildet sind. Ja, okay, manche sind halt jetzt, wie du sagst, im Mittelalter ist jetzt nicht so deins. Ich mag Fantasy nicht so. Natürlich, aber so an sich finde ich schon sehr, sehr gut. Ich würde sagen, gerade halt, dadurch, dass du in diese Wirte schlüpfst, bist du auch ganz anders in dieser Zeit einfach drin.
Und jetzt ganz wichtig, wie viele Punkte würdest du ihnen geben von 5? Den Punkt.
Ich glaube 4. Weil, ja, vielleicht sind wir manche doch zu nah aneinander. Weißt du, du hast sehr viel im 20. Jahrhundert.
Mhm.
Hätte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr, ja, vielleicht so altes Rom vielleicht noch machen können. Oder, ja, oder sogar irgendwas Lustiges so ein bisschen. Weißt du, du gehst einfach nur so 2 Jahre zurück. Sowas vielleicht sogar. Deswegen, also wir haben Luft nach oben, aber so an sich bin ich schon mit der Auswahl sehr zufrieden. Deswegen 4 von 5.
Ja, kann ich verstehen. Ich fand halt auch, gerade der Inhalt von den Epochen ist halt mega cool gemacht. Diese Nervenheilanstalt, du springst da wirklich in Leute, die eigentlich verrückt sind, musst dann halt auch teilweise so spielen, als ob du so bist, weil sonst die Leute dich ja erkennen. Du hast natürlich oft hier das 1921, 1992, 1982, klar, die Ausreißer dann in diese mittelalterliche Fantasy-Zukunft 7553, was du dir gar nicht ausmalen kannst, wann das überhaupt sein soll. Aber was mir dann auch gefehlt hat, ist dieses nicht nur 2 Jahre zurück von dem 22. Jahrhundert aus, sondern vielleicht auch mal 100 Jahre zurück. Diese Zeit, bevor sie eventuell oder wo gerade diese Zeitreisetechnologie vielleicht entwickelt wurde, dass vielleicht da ein Fall gespielt hätte, wo man ein bisschen mehr dann Hintergrund erfahren hat, wie wurde das überhaupt entwickelt, wer hat es entwickelt, wissen wir aber, wie es halt dazu gekommen ist, dass man das dieses Zeitreisen entdeckt hat. Ne, so ein Fall wäre ganz cool gewesen. Aber ansonsten, dadurch, dass halt auch in jedem Fall so andere Künstler zum Zuge kommen und ihren eigenen Stil reinpacken, ist es halt auch ziemlich bildgewaltig. Deswegen sieht es dadurch halt auch immer sehr cool aus. Und dieses Kleinstadtfeeling kommt auf durch die Orte, zum Beispiel in der Marcy-Fall. Diese Nervenheilanstalt mit diesem großen Essensraum, mit dem der Krankenstation. Da hat man draußen so einen Ort, wo so ein Brunnen steht oder so ein Häuschen steht. Das ist wunderschön gemacht und wunderschön, finde ich, interpretiert. Und ja, dadurch, wie gesagt, dass man wirklich so ein bisschen eingeschränkt ist, was die Zeitlinie betrifft. Und man geht halt dahin, was man halt aus anderen Zeitreisefilmen und Zeitreisenserien und Zeitreisen, was weiß ich, kennt, ist halt immer irgendwie das Gleiche. Man hat diese kleinen Ausreißer, aber da würde ich auch 4 von 5 geben, tatsächlich, ja. Und als nächsten Punkt haben wir die Zeitreise selbst. Wie innovativ ist die Methode des Zeitreisens im Spiel? Würde die vorgestellte Technologie theoretisch Sinn machen? Und wie steht es mit der Ethik im Spiel? Da würde ich mal den Anfang machen. Innovativ, man hat es halt schon mal gesehen. Sei es Assassin's Creed, sei es Zurück in die Vergangenheit. Ne, das ist halt nichts Neues. Man hat natürlich so ein bisschen den Fokus auf diese Zeiteinheiten gelegt. Klar, in einem Spiel musst du das machen, sonst spielst du da unendlich dran und kannst den Fall immer lösen. Du willst ja einen Wiederspielwert haben, dass du vielleicht mehrmals durch die Story gehen musst. Die Technologie macht die Sinn, da nicht genau erklärt wird, wie sie funktioniert. Ich meine, tachyonische Geistweiterleitung. Ja, Tachyonen kenne ich aus Star Trek. Tachyonen sind ja so hypothetische Teilchen, die sich schneller als im Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und ja, wie gesagt, ich habe davon in Star Trek gehört. Und ich meine, das würde ja Sinn machen, weil es heißt ja meistens, wenn du schneller als das Licht dich bewegst, dass du durch die Zeit reisen kannst. Klar, wenn du dann diese Teilchen hast, die sich schneller als durch die Zeit bewegen und dein Geist daran gekoppelt ist, theoretisch vielleicht, wenn es diese Teilchen wirklich gibt, kann man die beweisen? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ja. Ethik. Am Anfang haben die ja noch eine Ethik in der Time Agency. Sie wollen die Zeitlinie behalten. Sie wollen diese Fixzeitlinie, die sie haben, behalten. Merken dann aber, dass sie dann jemanden brauchen, schicken Leute zurück. Opfern eine ganze Kleinstadt, was ich nicht gerade sehr ethisch empfinde tatsächlich. Eine Zombie-Apokalypse oder ein Zombie-Virus wird da halt ja freigesetzt, um die Frau zu retten. Man hätte die wahrscheinlich auch irgendwie anders retten können. Da hätte man ja nicht einfach einen Zombie-Virus irgendwie in die Gänge bringen müssen. Ja. Und dadurch, dass man halt in die Leute geht, ich meine, du gehst in die Leute rein. Musst dir ja vorstellen. Du veränderst, du übernimmst die ihr Leben. Wo sind die in der Weile? Ich meine, bei Zurück in die Vergangenheit sieht man zum Beispiel diesen weißen Raum. Da sitzen die Leute, also die Geister von denen sind im Körper von demjenigen, der zurückgesprungen ist und sind in einem weißen Raum. Also die sind irgendwo, aber in dem Spiel wird nicht erklärt, wo sind die? Werden die unterdrückt? Werden die irgendwo hingebracht? Man weiß es nicht. Du nimmst das Leben, machst da vielleicht Sachen mit denen, springst zurück und die müssen damit leben, was du vielleicht mit denen gemacht hast. Und die wissen es gar nicht mehr. Ethisch finde ich das nicht haltbar tatsächlich. Der Zeitreise an sich würde ich mit diesen ethischen Punkten und der Zeitreise an sich aber eine schöne mittlere 3 von 5 geben natürlich.
Ja, dann würde ich mich sogar anschließen, wäre innovativ. Ja, natürlich haben wir es schon mal gesehen, aber gerade, wir sind ja beim Brettspiel. Und für ein Brettspiel war das schon mal was ganz Neues, das muss man schon sagen. Also auf Brettspielsache, absolut. Es gibt ja ähnliche Spiele, zum Beispiel haben wir jetzt Chronicles of Crime, was ja auch so ein bisschen verschiedene Fälle, da wird es ja anders behandelt dann. Oder wenn man generell mal, deswegen an sich finde ich schon sehr, also gerade für ein Brettspiel sehr cool. Ja, die Technologie ist immer, hast ja schon, glaube ich, sehr gut gesagt. An sich, also im Spiel wird es natürlich sehr rudimentär einfach erklärt. Ne? Es geht jetzt, wir machen das fertig. und im blauen Zirkel natürlich, ja, dann kommen Außerirdische dazu, die haben da natürlich eine andere Technologie, passt alles. Kann man so machen, ne? Ja, das Thema Ethik, ja. Ja gut, der Marsi-Fall ist, glaube ich, nochmal ganz besonders. Ansonsten hast du ja bis zu diesem Knackpunkt eigentlich, ja, es wird ja auch immer wieder angesprochen, ne, das Thema Ethik im Spiel. Also die sind sich dessen schon bewusst, was sie machen. Aber da ist natürlich immer wieder dieses Abwägen, okay, das Leid eines Einzelnen stellt jetzt über das Wohl vieler. Das ist ja immer wieder ein großes Problem, was man bei solchen Sachen hat. Und da wird, ich finde gut, dass auf jeden Fall auch behandelt wird im Spiel. Die hätten es ja auch einfach weglassen können, kann man ja auch sagen. Hätten es einfach sagen können, ja, ist jetzt so, mach sich keine Gedanken. Aber ja, natürlich irgendwann bricht das einfach, weil du merkst, okay, da ist jetzt so viel im Hintergrund los. Deswegen, wie du sagst, das mit den Wirten, ja, was passiert mit denen? Ist natürlich schwer, deswegen, ja, 3 von 5 bin ich vollkommen dabei.
Ja, ich stelle mir auch gerade so vor, du bist dann in dem Körper drinne bei dem und der ist auch noch mit drin, eventuell unterdrückt, aber bekommt das alles vielleicht sogar mit. Das ist ja auch, das würde ich mir echt schlimm vorstellen, wenn jemand meinen Körper besetzt und ich aber noch mitbekomme, was er macht.
Das stimmt, ja. Oder sehr lustig natürlich auch, überleg mal, die Zeiteinheiten gehen aus, du bist gerade in der Schlägerei. Dann wirst du rausgerissen und denkst so, boah. Und bist wieder in deinem Körper, auf einmal kriegst du irgendwie eine Faust ins Gesicht oder so.
Ja, gerade so, zack, kommt die Faust, bam. Ja. Ja, das stimmt, das ist schon fies.
Ja, das stimmt.
Gut, unser dritter Bewertungsfaktor ist der Spielspaß. Wie fanden wir die Erfahrung und eventuell noch so eine kleine Gegenüberstellung, weißer Zyklus und blauer Zyklus? Willst du?
Ja, also ich kann mich erinnern, dass wir am Anfang richtig Probleme mit dem Spiel hatten und wir auch gar nicht so richtig reingekommen sind. Dann haben wir es, glaube ich, erstmal weggelegt, dann irgendwie einen Monat später wieder angefangen und waren dann halt wirklich komplett drin, dass wir uns dann wirklich zack, zack, zack die anderen Szenarien geholt haben. Und dann ja auch gemerkt, dass sich diese riesige Story dahinter erstreckt hat, was natürlich auch diesen Weiterspielwert unglaublich erhöht hat. Einfach mal auch wissen wollte, okay, was passiert mit der Agency? Was sind das auf einmal für komische Aliens, die da kommen? Was wollen die von uns und alles? Und die Story an sich war natürlich auch cool. Gerade auch, weil du halt sagen kannst, okay, wir machen jetzt nur einen Durchlauf, lass da erstmal liegen. Oder wir sagen, wir machen jetzt einen coolen Abend und spielen wirklich einfach mal so ein ganzes Szenario durch. Deswegen, das war schon sehr, sehr gut. Genau, hast du doch gesagt, weißer, blauer Zyklus. Der weiße Zyklus hat natürlich den Vorteil, er ist abgeschlossen. Das heißt, du hast wirklich so ein umfängliches Paket mit den 8 Szenarien, die halt im Hintergrund auch ein bisschen aufeinander aufbauen. Trotzdem an sich für sich halt schon gut stehen. Und hast du im blauen Zyklus, der gerade mit der Experience Box ein bisschen was Neues versucht. Das heißt, du hast eine Grund auf so eine Story direkt schon. Du hast Charaktere, ich glaube, du hast ja sogar Erfahrungspunkte bekommen, du konntest deine Agents aufleveln, richtig, die haben eine Persönlichkeit, was du ja vorher gar nicht hattest. War an sich, fand ich im Grundprinzip erstmal eine gute Idee, hat aber dann in den Szenarien für mich nicht so geklickt einfach, dass sich das gelohnt hat, diesem Hintergrund. Natürlich, du hattest dann nach dem Szenario noch ein bisschen mehr Story, aber ich weiß, die wollten vielleicht auch einfach zu viel. Und das Problem hast du ja jetzt auch, okay, jetzt hast du irgendwie, das Hadal-Projekt kam jetzt relativ schnell mit dem Sommerstrand zusammen. Da hat es ein bisschen gedauert, bis der Damien-Fall rauskam und dann jetzt noch mal, ich glaube, Cavendish kam sogar 2 Jahre später als angekündigt überhaupt raus. Und das ist ja jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Das heißt, das war auch so ein bisschen das Problem, okay, wird das überhaupt abgeschlossen? Das heißt, werde ich überhaupt erfahren, wie die Story zu Ende geht? Was für mich zum Beispiel sehr unbefriedigend ist einfach, wo ich sage, nee, und dann kommt halt dazu, dass ich das mit den Asax nicht so ganz flüssig finde, wie jetzt im weißen Zyklus mit den Zeiteinheiten einfach, wo du ganz klar siehst, okay, so viel Zeit haben wir jetzt noch, wo man das so ein bisschen abschätzen konnte, ein bisschen weniger Zufallsfaktor dann war. Deswegen muss ich sagen, also wenn man spielen will, würde ich auf jeden Fall den weißen Zyklus empfehlen. Hat natürlich den Nachteil, du brauchst die Grundbox und kannst dir dann erst die anderen Szenarien holen, was natürlich der blaue Zyklus nicht hat. Da kannst du jedes für dich holen. Aber an sich ist der weiße Zyklus so vom Spiel her für mich ein runderes Erlebnis auf jeden Fall gewesen. Ich weiß nicht, ob es eines meiner Lieblingsspiele ist. Also storytechnisch auf jeden Fall, was echt gut erzählt. So von der mechanischen ist auch gut auf jeden Fall. Hat jetzt nicht so eine Spieltiefe. Aber wie haben wir ja schon gesagt, es ist ein Rollenspiel mit Brettspielregeln. Aber so an sich bin ich schon bei der... Ich will nicht eine 5 geben. Ich wäre so bei 4,5 für so alles drumherum, weil es dann doch als Gesamtpaket sehr cool war. Gerade auch mit dem... Nach dem Szenario dann diese Story noch. Genau, das ist halt wirklich mit diesem... Am Ende kriegst du nochmal die Story zusammen. Das heißt, das war vom Spaß. Das heißt, du hast immer auf irgendwas hinausgearbeitet. Das war schon sehr cool.
4,5. Ja. Okay. Mal wieder eine 0,5. Haben wir sonst nie. Das ist immer okay. Aber gut, kann man machen. Ja, Spielspaß. Wie du schon sagst, wir haben ja wirklich damals gehadert erst mit dem Spiel, haben es geholt, dachten so, ja. Dann haben wir uns natürlich die anderen Spiele geholt. Fällt mir ein, vielleicht kann es sogar sein, dass wir wirklich gar nicht erst bei den anderen Spielen, die diesen Würfel gefunden haben, sondern wirklich in dem ersten Spiel und deswegen erst darauf kamen, dann weiterzuspielen oder die anderen zu holen, weil wir dann gemerkt haben, okay, da ist noch viel mehr hinter. Und wir hatten zwar diese Website mit der Agency, wo wir dann eintragen mussten, was wir gefunden haben und so, und dann haben wir mal einen Einsatzbericht bekommen und einen Abschlussbericht. Das war voll cool, ne, auf der Website. Und genau, diese Erfahrung war halt echt geil, dann halt auch in den verschiedenen Szenarien. Du hast immer verschiedene Charaktere gehabt, die verschiedene Stärken gehabt, verschiedene das. Du musst dann sagen, nehme ich jetzt doch lieber den oder wollen wir lieber den anderen probieren? Mehrere Durchläufe, was finde ich schon gut für den Wiederspielwert ist, wenn du wirklich sagst, du musst mehrere Durchläufe machen, um am Ende zum perfekten Ergebnis zu kommen quasi. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich spiel's jetzt und ich komme auf jeden Fall durch. Nee, du willst ja schon irgendwo probieren, deinen Durchgang zu optimieren. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ne, sich zu planen zusammen, zu gucken, wie gehen wir vor. Ja, und diese Gegenüberstellung, ich meine, weißer Zyklus ist schon ein bisschen länger her. Der blaue Zyklus ist ein bisschen aktueller bei uns. Aber ich muss auch sagen, der weiße Zyklus hat mehr Spaß gemacht, weil es halt alles so runder und ein bisschen ineinandergegriffiger angefühlt hat. Der Rollenspielaspekt vom blauen Zyklus war okay, war ein guter Ansatz. Vor allem darf er ja auch gerne Pen and Paper machen. Ne? Hat es sich halt echt angeboten. Aber es wurde halt zu wenig mit den Charakteren unter sich gemacht, dass du denn vielleicht auch noch ein bisschen eine spezielle Anleitung hast, wie die Charaktere sich vielleicht verhalten würden in den entsprechenden Epochen. Das, ne, weil du hast, ich habe so einen kleinen Exes, so einen kleinen außerirdischen Exenwesen oder so gespielt. Mhm. Ne, wenn der dann ein Mensch ist, wie verhält er sich in einem Mensch überhaupt? So ein bisschen so Hintergrund, dass man so ein bisschen mehr hat zum Aufbauen.
Ah, dass du meinst, so doppeltes Rollenspiel im Endeffekt, du spielst da deinen Agent, aber der hat ja da auch nochmal ein bisschen
eigenes, genau. Ja. Genau, ne? Ja. Deswegen würde ich sagen, also von mir, die Gesamterfahrung von allem, weißer und blauer Zyklus insgesamt, bekommt von mir eine glatte 4 von 5. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt noch zu unserem Gesamtfazit von allem quasi. Und ich würde beginnen.
Gerne, ja.
Okay. Wie schon gesagt, der Spielspaß war schon das Coole daran, also gerade im weißen Zyklus, es hat mega Spaß gemacht. Du hast diese ganzen Epochen, du hast diese ganzen Leute, die du spielst. Du hast halt die Zeitreisetechnologie. Und mit Zeitreise packst du mich ja sehr schnell, ne? Wir haben jetzt auch uns neue Spiele mit Zeitreise geholt, vielleicht für zukünftige Folgen, mal gucken. Und ja, mir hat die Zeitreise halt gefallen, weil es halt diese Anspielung auf Zurück in die Vergangenheit war. Das war eine Serie, die mich halt damals sehr bewegt hat, die ich sehr oft geguckt habe, die mir echt viel Spaß macht, die ich auch heute noch gucken kann tatsächlich. Und dadurch hat es mich gleich gefangen. Gut, ich gehe in andere Menschen, muss die spielen. Und dann dieser Wiederspielwert von, du spielst das Szenario durch, scheiterst. Du spielst es nochmal, scheiterst. Du spielst es nochmal, scheiterst wieder, aber du hast diesmal was anderes entdeckt. Und dann denkst du, ja gut, dann komm, dann machen wir das jetzt so, gehen in den Raum, sprechen nur den an, den nicht, gehen dadurch, gehen nur an diesen Schrank, an den anderen Schrank nicht, weil wir wissen, da ist was hinter, was uns Zeit kostet. Und ab dafür. Wir sind durch, haben das rund abgeschlossen, haben eventuell sogar den Zeitwürfel gefunden. in der ersten. Weil das ist auch sowas, was ja im zweiten auch nicht mehr ist. Diese Zeitwürfel sind im zweiten gar nicht mehr dabei. Leider. Aber das ist wahrscheinlich auch, weil die Technologie jetzt ja anders funktioniert auf diesem Asrak. Und ja, Gesamtfazit würde ich sagen, es ist ein Spiel, das zu empfehlen ist. Spielt es gerne. Guckt euch das an, wenn ihr es noch bekommt. Zu einem vernünftigen Preis natürlich. Ich würde jetzt nicht sagen, gebt 100 oder 200 Euro für das Grundspiel aus. Das ist es nicht wert. Das ist auch kein Brettspiel wert, finde ich. Also kein Brettspiel, das nicht mehr hergestellt wird und deutlich günstiger war. Es gibt natürlich Brettspiele, die sind so teuer. Die sind meistens, sind sie auch ihr Geld wert. Ne, zum Beispiel Frosthaven oder Gloomhaven mal in den Raum geworfen. Aber wenn ihr es zu einem günstigen Preis bekommt, vielleicht sogar wie es damals war, dann ja, holt es euch, testet es, das Grundspiel, wie gefällt es euch und vielleicht bekommt ihr die anderen ja auch noch irgendwie. Auf jeden Fall, für mich wird das auch das Gesamtfazit auf eine 4 von 5 Punkten herauslaufen.
Ja, das finde ich sehr passend für das Ganze. Ich habe gerade mal nebenbei schon mal geguckt. Also das Grundspiel kriegst du aus bekannten Online-Websites, bist du schon bei 60 Euro? Ist schon drüber, weil ich weiß, das war früher so 40, 45 Euro. Ich würde sagen, geht sogar noch, da vielleicht mal gucken, Gebrauch zu bekommen. Ansonsten so ein paar Fälle kriegt man für einen guten Zehner jetzt gerade. Ich habe geguckt, bei unserem, ja, kann man ruhig mal sagen, eine Fantasy-Welt, super Online-Shop für Brettspiele. Ja. Da kriegst du Madame oder Marsifal für einen Zehner. Und Endurance-Projekt. Also ein paar sind dabei, nicht alle. Also kann man sich schon gut eindecken, würde ich sagen. Wie hat sonst kriegst du das bestimmt nochmal gebraucht? Weil ich kann mir nur anschließen, es ist eine unglaublich runde Erfahrung alles. Wenn man einmal so ein bisschen drin ist im Spielfluss, auch mit dieser Ernüchterung klarkommt, dass ein erster Run eigentlich komplett gegen die Wand gefahren wird. Weil man ja gar nicht weiß, wo ist man, was ist hinter der Ecke, wie du gesagt hast, ne? Man optimiert es ja irgendwann. Man weiß, okay, wenn ich jetzt die Tür aufmache, werde ich vom Monster gefressen oder so. So als ganz grobes Beispiel. Dann kommen wir da echt gut rein. Dann hast du echt ein tolles Erlebnis. Gerade auch, wenn man so ein bisschen Bock hat auf Rollenspiel. Ich bin zum Beispiel ein unglaublicher Fan von Brettspielen, die Geschichte erzählen. Das hast du halt hier natürlich. En masse dann einfach. Wenn man sich dann noch so ein bisschen auf seine Charaktere einlässt, so ein bisschen wie die handelt, ist das schon eine unglaublich runde Sache. Und gerade auch mit den Epochen, du hast halt jedes Szenario wirklich auch ein bisschen andere Mechaniken so ganz leicht dabei. Da man da wirklich Abwechslung einfach hat. Deswegen auch. Also wenn ich jetzt alles zusammenrechne, da habe ich 4, da habe ich 3, da habe ich 4,5 gegeben. Ja, wäre ich auch insgesamt bei einer 4 für das Spiel. Und eine absolute Empfehlung, wenn man mal so ein bisschen, vielleicht auch gar nicht so Erfahrung mit storybasierten Brettspielen hat. Finde ich das ganz gut. Ich weiß gar nicht, ich guck mal kurz, wie angemerkt ist, wie lange mal so eine Runde geht. Ja, hier steht ungefähr 90 Minuten pro Session, ja. Da ist man, glaube ich, schon ganz gut dabei. Sagen wir mal 2 Stunden, wenn man sich alles vor durchliest, nachher noch die Nachbesprechung. Ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Was mich halt ein bisschen traurig macht, hier so nachher, wenn wir so drüber gesprochen haben. Man kann es ja nicht wieder spielen. Also vielleicht ein paar Jahre, wenn man wirklich komplett alles vergessen hat. Aber das ist halt so ein bisschen schade immer bei so Spielen. Das ist einfach, ja, du hast gespielt, du hast dieses coole Erlebnis gehabt, aber du kannst es halt nicht mehr reproduzieren.
Ja. Ja, das Ding ist halt, du spielst es nochmal, wahrscheinlich in ein paar Jahren und dann fällt dir automatisch wieder ein, ach stimmt, das war so, stimmt, da war ja das. Ah, ja klar, das war so. Und dann, klar, also es ist ja meistens bei so Spielen so. Es ist ja bei Story-Spielen, auch die wir schon gespielt haben, so wenn du es nochmal spielst, dann kennst du halt die Story. Ne? Und dann kommt natürlich nicht mal das gleiche Feeling vorher auf. Ist ja meistens wie, wenn du nochmal einen Film nochmal guckst oder eine Serie nochmal guckst. Es ist halt nicht wie beim ersten Mal oder ein Videospiel nochmal spielst. Ja, geschenkt. Ja. Was man auch dazu sagen muss noch, wenn ihr euch wirklich entscheidet, das Spiel irgendwo auf anderen Plattformen zu holen, ihr braucht das Basisspiel, um die kleineren Fälle zu spielen. Nur dann als Tipp, also nicht denken, okay, komm, ich hole mir jetzt für einen Zehner so ein kleines Spiel und könnt es dann nicht spielen, weil ihr das Basisspiel nicht habt. Ja.
Genau, wobei beim blauen Zyklus ist das ja anders. Die sind ja standalone, wenn du die Experience-Boxen zusammengehalten. Also wenn du da sagst, okay, ich sehe es gerade hier, Sommernachtstraum für einen Zehner, ist vielleicht zum Einstieg auch nicht verkehrt, auch wenn es natürlich nicht der weiße Zyklus ist, aber sowas zum Einstieg vielleicht mal.
Genau, bei Damien war es ja sogar so, oder ist es jetzt so, dass du das als Brit in Play sogar bekommst? Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit für jemanden zu sagen, okay, komm, ich gehe auf Asmodee und gehe auf den Brit in Play. Ich werde es verlinken auf jeden Fall in den Shownotes. Dann, dass man sich das mal ausdruckt und spielt. Ich meine, das Material dazu, weiß nicht, ob es dabei ist, da müsste man gucken. Haben wir uns nicht mit auseinandergesetzt, weil wir hatten das Spiel oder haben das Spiel ja hier stehen. Deswegen müsst ihr da mal gucken. Aber die Anleitung gibt's ja, da wird ja das Material auch aufgeschlüsselt und das meiste geht ja über Karten. Und ich meine, das Asrak kann man ja auch was anderes nehmen als dieses Material, was dabei ist. ja. Dann guckt mal, wenn ihr wollt. Und es wird jetzt natürlich auch in Zukunft öfter mal eine Spezialausgabe geben von Zeitflimmern, also die Zeitartefakte. Und ja, dann würde ich sagen, Sarah, danke dir, dass du die Zeit genommen hast, mit mir diese Ausgabe aufzunehmen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch Spaß.
Ja, fantastisch. Vor allem auch einfach nochmal dieses Spiel jetzt Revue passieren zu lassen, nochmal in Erinnerung zu schwelgen. Ganz und einfach auch nochmal ins Gedächtnis zu rufen, okay, wie toll ist dieses Spiel eigentlich?
Na, und wenn ihr Sarah folgen wollt, ihr könnt ihr bei Twitch folgen, Krawalltofu.
Ja, Instagram ist nicht mehr so.
Na, ich werde auf jeden Fall ihren Twitch-Kanal verlinken in den Shownotes. Das war's dann auch für heute und ich würde sagen, wenn ihr ein Feedback habt, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an feedback@zeitflimmern.de oder folgt uns auf Instagram, schreibt unter dem Post, falls ihr das Spiel gespielt habt und es kennt oder wenn ihr es gespielt habt, wie ihr es gefunden habt. Und ja, folgt uns auf Instagram dafür unter zeitflimmern.de. Und ja, das war's und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.